Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Dazu begrüßt sie herzlich Daniela Wiesler. Und an diesem Valentinstag dreht sich heute in der Lebenszeit alles um die wahre Liebe.
Du guckst mich an und ich geh mit. Und der ist ewig, dieser Augenblick. Da scheint die Sonne, da lacht das Leben. Da geht mein Herz auf, ich will's dir geben. Ich will dich tragen, ich will dich lieben. Denn die Liebe ist geblieben. Hat mich gefreut, ist einfach da. Weglaufen geht nicht, es ist mir klar. Liebe will kennt nicht, Liebe wird nicht, Liebe ist, Liebe sucht nicht, Liebe fragt nicht, Liebe ist, so wie du bist.
Die bedingungslose, die wahre Liebe, die wünschen wir uns wahrscheinlich alle im Leben. Den einen vertrauten Menschen an seiner Seite zu wissen, in guten wie in schlechten Zeiten, bis dass der Tod uns scheidet. Dieses Ideal ist immer noch tief verankert in unserer Gesellschaft. Die Realität zeigt freilich ein anderes Bild. Fast jede zweite Ehe wird geschieden, Paare trennen sich, Menschen bleiben Single oder verlieben sich neu. Laufen wir also mit der einen wahren Liebe einem Trugbild hinterher, das nur sehr wenige erreichen können? Und braucht es vielleicht eine neue Definition davon? Ist die wirkliche Liebe immer nur die eine lebenslange Liebe oder kann man sie auch in mehreren Beziehungen finden? Und umgekehrt, ist und war auch zu Zeiten unserer Eltern und Großeltern die Liebe unbedingt der Kitt, der Paare zusammenhält? Wahre Liebe? Bewusst mit Fragezeichen, wenn Paare ein Leben lang zusammenbleiben. Das ist unser Thema heute in der Lebenszeit und das möchten wir diskutieren mit Ihnen. Leben Sie dieses Ideal einer immerwährenden Liebe oder haben Sie sich davon verabschiedet? Und wie kann eine möglichst lange Liebesbeziehung gelingen, die vielleicht sogar ein Leben lang hält? Was braucht es dazu aus Ihrer Sicht? Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. Ich sage es nochmal, 00800 4464 4464. Oder schicken Sie uns eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Am besten mit Ihrer Telefonnummer, damit wir Sie auch zurückrufen können. Und wenn Sie das lieber möchten, bleiben Sie natürlich auch anonym. Und ich möchte Ihnen unsere heutigen Gäste vorstellen, mit denen Sie sich gleich unterhalten können. Das ist zum einen Angelika Calvas, Psychoanalytikerin und Liebesexpertin, nicht nur im Fernsehen als Moderatorin verschiedener Formate rund um die Liebe, sondern auch privat, denn sie weiß zu erzählen von 40 Jahren Eheleben. Guten Morgen, Frau Calvas, schön, dass Sie da sind.
Guten Morgen, Frau Thiel.
Und ich begrüße zugeschaltet aus Berlin Christian Thiel, Paarberater, Philosoph und Autor vieler Bücher zum Thema Liebe und Partnerschaft, unter anderem Was glückliche Paare richtig machen. Das werden wir gleich erfahren. Guten Morgen, Herr Thiel.
Ja, schönen guten Morgen.
Wir haben schon mal vorab gefragt, gibt es sie eigentlich, die ewige Liebe? Und was braucht ein Paar, um möglichst lange zusammen zu bleiben? Dazu hat sich meine Kollegin Theresa Bohrer auf der Straße umgehört.
Wir sind nächste Woche 58 Jahre verheiratet, die ewige Liebe.
Bei einigen Leuten bestimmt, ja. Nicht bei allen.
Wenn man dran arbeitet, ja, glaube ich das schon. Aber man kann sich nicht drauf verlassen und nichts tun.
Die müssen gut zusammenpassen und es muss einfach stimmen und dann geht's von selber.
Man muss von seiner eigenen Rolle vielleicht manchmal Abstand nehmen, viele Kompromisse schließen und auf Augenhöhe bleiben.
Vertrauen und Achtung.
Also Vertrauen auf jeden Fall, gegenseitigen Respekt und man muss immer miteinander kommunizieren.
Viel miteinander reden und aneinander denken. Ja, wie nehmen wir das? Gut sein miteinander.
Ich denke auch, man sollte viel Zeit miteinander verbringen. Ein gemeinsames Hobby.
Ich glaube, das ist ähnlich wie bei Vögeln, ne? Die dann immer so zusammenbleiben, weil sie sich gut miteinander fühlen. Also ich glaube, das ist so eine Sache, die kann man gar nicht messen. Das ist dann so und dann ist das auch so und dann bleibt das auch so.
Die Ingredienzien einer langen Liebe, das sind ganz klar laut diesen Stimmen, die wir gerade gehört haben, Vertrauen, Respekt, Kommunikation. Was können Sie da aus Ihrer Erfahrung und Beratungspraxis noch ergänzen an Schlagwörtern, Herr Thiel, Frau Calvas? Frau Calvas holt schon Luft.
Ja, ich hole auch schon Luft, aber ich lasse Frau Calvas
gerne starten mit Frau Calvas.
Bin ich zuerst? Okay. Also im Prinzip sind das wunderbare Worte, finde ich. Ne?
die auch sicherlich im Vorsatz vorhanden sind. Nur werden sie dann tatsächlich im täglichen Leben und in einem längeren Leben gelebt. Und wenn man jetzt einfach mal sagt, was ist Liebe? Das ist ein tiefes Gefühl von Innigkeit, von tiefer Verbundenheit, aber es muss sich eben auch in tätiger Zuwendung äußern. Und ich befürchte aus meiner Erfahrung heraus, also auch meiner Erfahrung als Psychotherapeutin, dass die tätige Zuwendung manchmal nachlässt. Der Vorsatz ist vorhanden, sicherlich vor allen Dingen, wenn man am Trauerteil steht. Aber im Alltag geht manchmal die tätige Zuwendung und auch die Aufmerksamkeit und der Achtsamkeit dem anderen gegenüber verloren. Und dann wird es kritisch.
Da reden wir gleich noch über, was das genau bedeutet. Also es ist aber eher so, das heißt, wie in der Umfrage, dieses genannte Bild der Vögel, die einfach sich gut miteinander fühlen, dann bleibt das halt, ist nicht so das Bild, sondern eher das, was die anderen Gesprächspartner sagten, an der Beziehung arbeiten, Kompromisse schließen. Das ist das, was Paare lange zusammen.
Würde ich schon sagen, wir haben ein größeres Hirn als die Vögel zum Beispiel.
Herr Thiel, was ergänzen
Arbeiten,
Sie?
Nee, bei dem Arbeiten, da muss ich dann doch widersprechen, weil das ist nicht Arbeit. Arbeit ist, wenn wir einem Beruf nachgehen, ja, die Liebe soll Spaß machen. Aber natürlich, wir müssen uns jeden Tag umeinander kümmern. Da bin ich mit Frau Kalvers wahrscheinlich absolut einer Meinung. Und dieses umeinander kümmern bedeutet ja, wir müssen uns dem anderen zuwenden, wir müssen uns seinen Gefühlen zuwenden, wir müssen wissen, wie geht es dir heute, was hat dich beschäftigt, was war denn los bei dir? Und diese Neugier darauf, die ist ja Wahnsinn, wenn die jungen Leute verliebt sind. Ja, also nein, jede Äußerung des anderen ist ja unglaublich wichtig. Ja, und dann ist eben der Traualtar da und danach, ein, zwei Jahre später, wollen sie es nicht mehr wissen. Ach, du wieder mit deinen Kolleginnen, hast dich wieder gestritten. Also diese tägliche Zuwendung, die ist das Entscheidende. Und wenn die tägliche Zuwendung gegeben ist, dann kann Liebe sehr, sehr lange dauern. Ewige Liebe, da habe ich auch ein kleines Fragezeichen. Aber das, was wir heute so ungalant serielle Monogamie nennen, also man hat zwei, man hat drei langjährige Beziehungen, ist ja heute die Regel. Das ist schon das, was die Menschen sich wünschen. Sie wollen Verbindlichkeit und wollen dieses tägliche gespiegelt werden durch einen anderen. Der soll ja für mich da sein.
Serielle Monogamie ist ein schöner Begriff bei diesem romantischen Thema. Ja. Sehr schön. Wenn wir mal auf die Dynamik und den Verlauf einer längeren Liebesbeziehung schauen, wann endet der Titel Verliebtheit und wann beginnt wahre Liebe? Was sehen Sie in Ihrer Beratungspraxis?
Ah, also da gibt es ja auch super Forschung dazu. Also bei den einen endet die Verliebtheit schon so etwa nach 9 Monaten und die anderen sagen dann, 1,5 Jahre geht ja auch noch. Aber die Forscher sagen, also nach 3 Jahren finden wir jedenfalls nichts mehr von diesen Hormonen. Das ist ein Hormonschub. Das ist wie, als wenn wir Drogen nehmen. Und dann sind wir eben unglaublich zugewandt. So, und dieses unglaublich zugewandt sein fühlt sich unglaublich gut an. Wenn wir das beibehalten, auf einem relativ hohen Niveau, vielleicht nicht ganz so toll wie in der Zeit der Verliebtheit, aber auf einem hohen Niveau, dann bleibt eine Partnerschaft gut. Wir fahren es runter und das ist das, was Frau Kalvers sagt. Wir fahren das unglaublich runter. Ich erlebe, dass das Paare so weit die Zuwendung runterfahren, dass sie es schaffen, im Verlauf von einer gesamten Woche, 7 Tage, keine 5 Minuten miteinander zu reden. Und mit reden meine ich jetzt, wie geht es dir, wie geht es mir? Die haben
nicht nur hast du den Müll rausgebracht.
Genau, die haben den Einkauf gehandelt und die haben, wer holt die Kinder ab und so. Die haben alles besprochen, definitiv. Alles, was zu besprechen war. Es ist sozusagen ein Management eingezogen, ein Paar-Management. 2 Kinder, 2 Berufe, 2 Karrieren. Aber hey, hallo, wie geht's dir, wie war's? Nichts, gar nichts. Und das über eine Woche. Und dann wundern die sich, warum die nach einer Woche am Samstag wegen irgendeiner Lappalie einen Streit haben. Ich nenne das den Samstagsstreit. Und immer wenn der Samstagsstreit auftaucht, dann frage ich dann, wie die Woche war. Und dann stellt sich heraus, die haben es wirklich geschafft, die ganze Woche nicht Zeit füreinander zu finden. Ja, das ist traurig.
Es heißt ja immer, das verflixte 7. Jahr. Was wissen Sie, wann trennen sich die meisten Paare?
Ja, im ersten. Also in den ersten Wochen sozusagen. Die meisten Partnerschaften gehen in den ersten Wochen und Monaten auseinander. Das ist ja klar. Also aus vielen Flirts wird nichts. Und dann flacht die Kurve immer weiter ab und geht immer weiter runter. Es gibt immer wieder Höhepunkte. Mal ist es das 5. Mal, das 6. Mal, das 7. Mal, das 8. Jahr. Aber der Höhepunkt ist ja ganz geringfügig. Das heißt nur, dass statt 4,2 plötzlich 4,4% zum Scheidungsrichter gehen. Mehr ist es ja nicht. Also generell, je länger Paare zusammen sind, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie überhaupt noch auseinandergehen.
Frau Kalvers, Sie waren mit Ihrem Mann Wolfgang bis in seinen Tod hinein, ein Paar 40 Jahre lang. War das die wahre Liebe?
Der Begriff der wahren Liebe, den finde ich schwierig. In der Wahrheit, den Begriff gibt es vielleicht auch in der Philosophie und selbst da nicht oder in der Religion, aber ich sehe ihn nicht in Bezug auf die Liebe. Es war eine große Liebe. Wenn man wahr meint mit, es war eine Liebe, die sehr viel enthalten hat. Wir waren ein sehr glückliches Liebespaar. Wir waren aber auch wirklich befreundet. Zum Schluss war ich einfach sehr liebevoll, mütterlich meinem Mann gegenüber. Er war sehr, sehr krank. Und das heißt, unsere Liebe beinhaltete sehr viel. Wir waren nun auch 19 Jahre auseinander, was auch den Vorteil hatte, dass er für mich ein bisschen der Papa war, den ich nie hatte. Denn mein Vater ist früh gestorben und war ein Trinker. Also unsere Liebe hat wirklich die Freundschaft, den Eros, also die Sexualität beinhaltet, aber auch das gleiche Denken. Ne? Wir haben, ich sage bis hin zur Partei, wir haben es ein bisschen unterschieden, aber nicht so stark, dass es daran hätte scheitern können. Bei mir hätte immer daran eine Beziehung scheitern können. Bei ihm war es eben doch relativ nah. Wir haben ähnliche Hobbys gehabt, wir haben zusammen Karate gemacht, wir haben die gleichen Filme gern geguckt, wir sind gerne ins Theater gegangen. Wir waren uns bei unseren Kindern nicht so einig, weil mein Mann schon eine Tochter hatte. Ich habe dann mit Mitte 30 darauf bestanden, noch Mutter zu werden. Er hat gesagt, aus Liebe zu dir, jawohl. Und er hat natürlich unsere Kinder hinterher geliebt. Aber wir waren täglich zusammen, denn wir haben beide als Selbstständige zusammen im Haus gelebt, von morgens bis abends und in der Nacht. Wir hatten Auseinandersetzungen, aber wir haben natürlich auch aufgrund unseres Berufs wirklich die Dinge angesprochen. Wir haben auch angesprochen, wenn wir merkten, wir entfernten uns voneinander. Und aber wir haben es wirklich sehr ernst genommen, als wir auch nach einigen Jahren, ich hatte nicht das Heiraten im Kopf, als wir, ich war also Anfang 30, mein Mann entsprechend also noch einiges älter, wir waren 19 Jahre älter, als wir beschlossen haben, zu heiraten, wussten wir, es ist ein Experiment. Er war schon geschieden, ich war schon einmal verlobt und entlobt. Wir haben in Wien geheiratet, der Stadt der Liebe, in der meine Mutter gerne geheiratet hätte, und hatten beide zwei gescheiterte Elternpaare hinter uns und wussten, diese Fehler wollten wir nicht machen. Und wir waren wirklich aufrichtig, manchmal auch wirklich schmerzhaft aufrichtig miteinander. Aber das heißt, ich würde bis heute sagen, bei uns war die Freundschaft, die Liebe, der Eros im weitesten Sinne vorhanden und Zuverlässigkeit. Also wir waren einfach sehr vieles füreinander.
Das hört sich so an, dass, würden Sie sagen, das Rezept Ihrer langen Liebe essentiell dafür ist, dass man sich auch gemeinsam entwickelt. Wenn Sie sagen, Sie sind durch verschiedene Stadien gegangen, ist das wichtig, dieses Zulassen, dass der andere sich entwickelt, Zulassen, dass die Liebe sich entwickelt oder die Beziehung sich entwickelt? Ist das so Ihr... Das ist das Essentielle, würden Sie das sagen?
Ja, ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass Liebe, die ein Gefängnis wird und den anderen festhält, in der Phase, in der man ihn kennengelernt hat. Und wir haben ja heute eine hohe Lebenserwartung, deshalb kann es schon einige Jahre dauern, wenn man eine ewige Liebe haben will. Ich habe das irgendwann mal gelesen, das fand ich etwas ironisch, dass es für die Männer, sagen wir noch vor zwei Jahrhunderten, so einfach war, ewige Liebe zu schwören, weil viele Frauen schon im Kindbett, im ersten Kindbett gestorben sind. Das heißt, es gab die serielle Monogamie, von der man ja heute auch redet. Das hatten wir nicht. Wir wussten natürlich, auch mein Mann schon aus der ersten Erfahrung mit seiner Ehe, ich auch aus meiner Erfahrung in meiner Verlobung, aber auch aus der Erfahrung meiner Eltern, was nicht geht. Und das nicht geht, ist, sich anzuschweigen, aufeinander wütend zu sein. Sondern wir haben einfach gesagt, du, ich habe heute ein Problem mit dir.
Wir sind jetzt am Telefon verbunden mit einem Paar, mit Elvira und Arnold Börsch. Guten Morgen.
Ach, jetzt geht es los.
Jetzt geht's los, Frau Börsch.
Guten Morgen. Ich habe gerade zu meiner Frau gesagt, ich kann sehr schlecht nicht hören, was sie sprechen.
Jetzt können wir sie aber sehr gut hören. Wir sprechen ja über dieses Thema, wenn Paare lang zusammenbleiben. Das trifft bei Ihnen definitiv zu, denn Sie haben schon diamantene Hochzeit gefeiert. Mhm. Sie sind seit 63 Jahren verheiratet. Herzlichen Glückwunsch erstmal nochmal von uns an Sie. Wenn Sie das Geheimnis Ihrer Beziehung nennen möchten, da sind Sie ja bestimmt viel gefragt worden, als Sie Diamantenhochzeit gefeiert haben. Was macht Ihre Liebe aus? Was würden Sie sagen? Wir befragen Sie mal getrennt voneinander. Herr Börsch, möchten Sie anfangen?
Ja, also ich würde sagen, das Wichtigste ist dabei, wenn man sich kennenlernt und überhaupt das ganze Leben, die Liebe. Das ist, wenn die nicht vorhanden ist, dann ist auch kein großes... Dann muss ja noch zusätzlich das Vertrauen vorhanden sein, ja. Da würde ich sagen, wenn das nicht da ist, dann ist das auch mit dem langen Zusammensein nicht.
Mhm. Ja. Frau Börsch, würden Sie das genauso sehen oder was sagen Sie, was macht Ihre Liebe aus?
Ja, hast du gehört? Die will das nicht.
Sie will das nicht, Frau Schmidt. Das heißt, wir sprechen nur mit Ihnen, Herr Wirsch. Prima.
Ah, gut.
Dann können Sie uns erzählen, wie sich Ihre Beziehung in diesen 63 Jahren verändert hat? Gab es da auch manche Klippen zu umschiffen?
Ja gut, wenn wir uns mal ein bisschen gestritten haben, ja, dann war ruckzuck, war das vergessen. wenn eine Liebe vorhanden ist, auf dieser Basis, ja, dann ist das alles schnell vergessen.
Wie gestalten Sie Ihre Ehe und Ihre Liebe?
Ich kann Sie schlecht verstehen.
Wie gestalten Sie das, Ihre Liebe? Wie zelebrieren Sie das? Gibt es so Rituale, wo Sie sich gegenseitig...
Jeden Morgen, wenn wir aufstehen, tun wir uns umarmen und küssen und sind froh, dass wir noch leben. Ja. Und
das abends ist wirklich schön gesagt.
Das ist genau dasselbe. Am Tage öfters, wie die Situation es irgendwie ergibt, machen wir das auch.
Das heißt, das ist für Sie wichtig auch, ne? Diese Rituale der Zuneigung zu haben, ja, richtig?
Also, das passiert uns laufend.
Herr Wirsch, ich gehe mal zu Herrn Thiel kurz. Bleiben Sie noch bitte in der Leitung, Herr Thiel, frohlockt Ihr Herz. Ne?
Ja,
weil das
ja,
ist ja
das
genau
ist ja
das, was Sie sagen.
Tägliche Zuwendung. Das geht ja jetzt so durch die Sendung durch. Und das ist wirklich, das zerreißt einem das Herz, wenn man ein junges Paar vor sich sitzen hat, 10 Jahre zusammen. Und dann fragt man, und ja, und morgens, und begrüßen Sie sich noch und umarmen Sie sich, küssen Sie? Ach nö, wozu? Also diese Lieblosigkeit. Ich denke dann immer, oh Gott, wie kann denn das sein? Und dass sich das auswirkt, dass wir uns nicht mehr so verbunden mit dem anderen fühlen, wenn alles andere wichtiger ist. Und das Schlimmste ist ja die Geschichte mit dem Hund. Der Mann kommt nach Hause, was macht er? Er begrüßt den Hund. Ja, weil der Hund will begrüßt werden. Hunde sind doch sensible Wesen. Und dann sagt er zu seiner Frau, ach, hallo Schatz. Das geht einfach nicht. Und es gibt Begrüßungen von Hunden, die dauern 5 bis 10 Minuten, inklusive Kuscheln. Also das ist schrecklich, wenn ich das so höre. Wir brauchen die tägliche Zuwendung. Der andere ist nicht selbstverständlich. Dieses Verbinden mit dem anderen durch Umarmen und Küssen, das wissen wir, ist tatsächlich einer der wichtigsten Elemente, der eine glückliche Beziehung ausmacht.
Herr Wirsch, haben Sie den Eindruck, dass Beziehungen heute anders sind, wenn Sie die jüngeren Menschen beobachten?
Ist alles so... Also ich würde sagen, mit der Liebe ist das so, als wenn wir noch jung wären. Aber nicht so, wie man sagt, körperlich, sondern geistig.
Mhm. Wenn Sie mit einem Satz beschreiben müssten, was würden Sie sagen, was verbindet Sie beide?
Ja, erstens mal, meine Frau ist was sehr Gutes, ja. Was ich sonst von vielen Allischen, so, was man so sieht und hört, nicht kann sagen. Ja, also da ist ja meine Frau was Außergewöhnliches.
Mhm. Frau Kalvas, ist das auch eine wichtige Ingredienz, dass man sich achtet und stolz aufeinander ist in
ja,
der Beziehung?
So. Mhm.
Ja, das sehe ich schon so. Das ist ja etwas, ein Bedürfnis, das wir nicht nur an den Partner haben, sondern mit dem Bedürfnis kommen wir ja eigentlich auf die Welt. Und das ist sicherlich der Aspekt, der in eine Beziehung eingehen muss, der nämlich auch das gibt, was ursprünglich mal die Eltern oder die Geschwister oder wer auch immer gegeben hat. Dass man sich angenommen fühlt, dass man Anerkennung bekriegt, dass man Stolz bekommt. Aber das reicht natürlich nicht für eine Ehe. Ich würde jetzt doch nochmal den Aspekt der Sexualität aufgreifen. Ich weiß nicht, wie Ihre Meinung dazu ist, Herr Thiel, das ist ja auch ein wesentlicher Aspekt einer Beziehung.
Auf den Aspekt müssen wir nach den Nachrichten eingehen, denn
die
warten jetzt schon. Herr Wirsch, ganz herzlichen Dank, dass wir telefonieren konnten. Viele Grüße an Ihre Frau und weiterhin bleiben...
Ich muss noch, wir haben gerade mit dem Sex da erwähnt, ja.
Wir haben noch eine Minute bis zu den Nachrichten. Wenn Sie uns da was zu Ihrem Sexleben sagen möchten, gerne.
Ja, nee, ich würde so sagen, das hängt ja damit zusammen, wie lange der Körper mit dem Test Testosteron ja zu tun hat. Wenn das aufhört, dann ist ja das ein anderes Phänomen, ja.
Wir reden nach den Nachrichten noch mal weiter darüber, wie das zusammenhängt, auch lange Liebe und Sexualität.
Wir klammern
den
Sex nicht aus.
Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 oder mailen Sie an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Wahre Liebe, wenn Paare ein Leben lang zusammenbleiben. Herzlichen Dank, Herr Wirsch. Bis gleich nach den Nachrichten.
Es geht weiter mit der Lebenszeit, heute mit Daniela Wiesler am Mikrofon und dem Thema wahre Liebe, wenn Paare ein Leben lang zusammenbleiben.
Alles, was ich weiß, weiß ich von dir. Alles, was ich habe, hab ich von dir. Alles, was ich liebe, hat mit dir zu tun. Und solange ich lebe, wird mein Herz nicht ruhen. Und so wird es immer bleiben. Du kannst gar nichts dagegen tun, weil du die Liebe meines Lebens bist, weil du die Liebe meines Lebens bist, weil du die Liebe meines Lebens bist.
Auf der Suche nach der Liebe des Lebens sind viele Menschen und träumen von der immerwährenden Liebe. Aber wie wahrscheinlich ist es überhaupt, dass das gelingt? Und wenn es gelingt, was macht dann diese Liebe aus? Wahre Liebe, wenn Paare ein Leben lang zusammenbleiben. Darüber möchten wir weiter reden mit unseren Beziehungsexperten, der Psychologin und Fernsehmoderatorin Angelika Kalvas, mit dem Paarberater und Philosophen Christian Thiel und mit Ihnen, meine Damen und Herren. Leben Sie selbst in einer langen Beziehung? Wenn ja, was sind dabei die entscheidenden Punkte für das Gelingen und was waren vielleicht auch Herausforderungen? Wenn nein, ist das für Sie immer noch das Ideal oder sagen Sie, von der wahren Liebe kann es auch ganz viele im Leben geben? Erzählen Sie uns unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 00800 4464 4464 oder schicken Sie uns eine schnelle E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de und uns hat geschrieben Hans-Jürgen Skibbe, an diesem Tag hat meine Frau Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch an Sie, Frau Skibbe. Heute vor 80 Jahren wurde sie geboren. Wir sind seit 1964 verheiratet und haben bisher noch nicht die Absicht, uns scheiden zu lassen. Es gab Höhen und Tiefen, aber mit gegenseitiger Toleranz kann man viele Dinge lösen. Wobei ich zugebe, meine Frau hatte mehr Gelegenheit, meine Dinge zu lösen, als umgekehrt. Also feiern Sie Ihren Geburtstag heute schön. Wir haben einen Hörer in der Leitung und ich frage einfach mal in die Leitung, wer gerade dran ist, denn ich weiß es im Moment nicht. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen, mein Name ist Eckhard Wendt.
Hallo, guten Morgen, Herr Wendt.
Ja, das ist nett, dass ich rankommen darf. Wesentlich ist es eben vor den Nachrichten schon gesagt worden. Das sind der Kuschelfaktor und der gegenseitigen Versicherung der Liebe. Wir sind soziale Wesen und wir sind darauf angewiesen, dass wir uns geborgen fühlen und Geborgenheit geben. Die Leute gehen gerne ins Zoo und gucken sich da an, wie Tiere miteinander kuscheln. Aber selber vergessen sie das oft. Und für mich und meine Frau das Wesentliche, außer der gegenseitigen Zuneigung, die Bereitschaft, zusammen Probleme zu lösen, die man alleine nicht hätte. Das heißt, in jeder Beziehung gibt es Reibereien. Und diese Reibereien muss man bereit sein, anzugehen und gemeinsam zu lösen. Zum 40. Hochzeitstag fragten unsere Kinder uns, ob es denn bei uns keine Probleme gegeben hat. Und da habe ich gesagt, es geht die Kinder nichts an, wenn die Eltern Probleme haben. Dann ist uns das ja gelungen. Und dann habe ich noch so einige Krisenzeiten aufgezählt und unser Sohn sagte, davon haben wir gar nichts mitgekriegt.
Was hat Ihnen geholfen in dieser Zeit, diese Krisen zu überwinden?
Ach, das geht ganz weit zurück. Wir haben uns mit 17 und 16 kennengelernt. Da brauchte mein Klassenlehrer eine Mädchenklasse zum Betanzen als Abschluss für die 10-Klässler. Und ich war krank. Und meine Frau ist nach der Schule, also damals natürlich meine Freundin oder die Schulkameradin aus der Nachbarschule, zweimal 30 Kilometer gefahren, um mich im Krankenhaus zu besuchen, mit dem Fahrrad. Und irgendwie stimmte die Chemie. Und dieses Wort, das greife ich auch hin und wieder auf, indem ich morgens sage, wenn wir im Bett ein bisschen knüdeln, wir müssen mal Bakterien austauschen. Also das, was der eine Hörer sagte, dieses sich mit Zärtlichkeiten begegnen. Es kommt kaum vor, dass wir am Tag im Haus aneinander vorbeigehen und nicht uns kurz in den Arm nehmen oder anlächeln oder so. Höchstens, wenn meine Frau das Mittagessen auf den Tisch stellt und beide Hände voll hat, ich so vorbei. Nee, und die Jugend heute ist leider nicht konfliktfähig und nicht bereit genug, Probleme zu lösen. Mhm. Denn ein Zusammenleben ohne Probleme kann es gar nicht geben. Man muss wissen, man sind zwei verschiedene Menschen mit gewissen Unterschieden. Und wir sind so lange glücklich und schon, wir sind ja jetzt 56 Jahre verheiratet und kennen uns 63 Jahre. Das kann gerne noch so weitergehen.
Wunderbar. Da
gehen Vielleicht kann ich auch was zur Jugend sagen an der Stelle.
Bitte
weil
gerne,
die Einschätzung teile ich nun ganz und gar nicht. Denn das sehen wir schon, gerade wenn wir ältere und etwas jüngere Paare haben. Also die Jüngeren sind eher konfliktbereit und sind eher bereit, mal was zu erzählen, auch von ihren Gefühlen zu erzählen. Das hilft allerdings nicht immer weiter, weil die ganze Kultur ist eben durchdrängt von dem, was wir auch zum Einstieg ja gehört haben, ne? Wenn die Popkultur kommt und sagt, was ist wahre Liebe, dann ist das ja so schrecklich einfach. Du bist die Richtige, das wird immer so bleiben. Und das haben ja die meisten Menschen im Kopf. Die ganze Kultur sagt uns, dass alleine dieses Gefühl, dieses euphorische Gefühl der Verliebtheit dafür beitragen wird, dass wir ein Leben lang zusammenbleiben. Und das ist eben die große Lebenslüge, die wir als Kultur insgesamt über die Liebe haben. Wir sagen uns zu selten, was es tatsächlich braucht, damit die Liebe lange hält. Zumindestens, denn ja, ein Leben lang klappt eben meist doch nicht.
Also da stimme ich völlig zu, muss ich da sagen. Ich habe diese schlechte Vergangenheit bei meiner Großelterngeneration als Kind mitgekriegt, wo Oma oder Opa in die Gästetoilette gehen mussten, wenn der andere zu früh gekommen war oder der Erstgekommene zu Weihnachten zu spät gegangen ist. Das ist für mich der große Horror gewesen, muss ich sagen. Aber sehe es immer mit Bitterkeit, wenn junge Leute, die sich gerne mögen, zumindest hat man den Anschein, zum Notar gehen und einen Ehevertrag machen. Was ist das für eine Basis, von der man ausgeht, wenn man weiß, es geht schief und ja, es ist...
Frau Kalmer.
Ja, also bei mir kommen ja nun die Leute an, die entweder unter anderem Schwierigkeiten in der Ehe oder in einer Beziehung haben. Und es ist nicht so, als hätten die eben nicht auch eine Elterngeneration erlebt, bei der die Scheidungsrate immerhin bei etwa ein Drittel der geschlossenen Ehen lag. Das heißt, diese jungen Menschen haben mitbekommen, ein verliebtes Elternpaar, wenn sie geboren sind. Sie haben mitbekommen in der Pubertät, Eltern, die sich noch mochten oder die aus pragmatischen Gründen zusammenblieben. Dann, dass irgendeiner fremdgegangen ist, dass es zur Trennung gekommen ist, dass es Stiefmütter, Stiefväter gab, Stiefgeschwister. Das ist eine andere Generation inzwischen. Denn noch einmal, im Jahre 2018 sind etwa 32% der Ehen geschieden worden. Das ist mehr als ein Viertel. Und darauf gucken die jungen Leute zurück. Und deshalb sind sie skeptischer. Sie träumen von der großen Liebe. Wer tut das nicht? Die erste große Liebe, sagt Freud, ist die Liebe zur Mutter. Und die hält ewig. Und daran kann man aber heute leider nicht mehr die Ehen messen, zumal die Lebenserwartung so hoch geworden ist.
Herr Wendt, ich würde gerne noch mal ein Ding auch aufgreifen, einen Faktor, den Sie genannt haben, nämlich den Kuschelfaktor. Das würde ich gerne auch noch mal an Frau Kalvers geben. Frau Kalvers, wie wichtig ist Körperlichkeit, wie wichtig ist Sexualität in einer Beziehung?
Also Körperlichkeit muss ja nicht zwangsläufig eben Sexualität sein. Aber wenn man bedenkt, die alten Griechen hatten ja auch so die Idee, es gibt vier Faktoren, die eigentlich in einer Liebe vorhanden sein müssen. Das ist einmal so ein Stück Freundschaft. Dann aber auch, also man müsste auch mit dem Partner befreundet sein können. Dann eben auch die begehrliche Liebe. Dann aber auch so eine altruistische Liebe, nämlich einfach Menschen zu lieben, zu sagen, ich möchte, dass es ihm gut geht. Und wenn es der ist, den ich liebe, möchte ich ihm noch mehr, dass es ihm gut geht. Und auch wenn er nicht mehr, ich kenne das von meinem Mann eben, wirklich vieles nicht mehr kann, möchte ich, dass es ihm gut geht. Das ist auch eine altruistische Liebe, die natürlich auch auf der anderen Liebe aufgebaut hat. Und wenn diese drei Faktoren, also sowohl die Sexualität als eben auch die freundschaftliche Liebe, als auch eine familiäre Liebe, als überhaupt auch eine Menschenliebe in eine Beziehung eingeht, dann hält sie in meinen Augen.
Herr Thiel, Sie bieten auch Online-Workshops an, unter anderem auch zu Intimität und Sexualität. Was sagen Sie, wie wichtig ist das für eine lange Liebe?
Ich bin sozusagen in der Kollegenschaft ein bisschen verrufen dafür, dass ich so sehr auf Sexualität setze und auch sehr dezidiert nachfrage in den Paarberatungen, die ich habe, wie häufig ist die Sexualität, wie gut wird sie erlebt. Und wir müssen davon ausgehen, dass das, was bei menschlicher Sexualität passiert, mit dem, was wir so im Kopf haben, dass es um Fortpflanzung gehen könnte, eigentlich ja gar nichts zu tun hat. Wir haben in unserem Leben tausende Male Sexualität, die meisten Menschen haben das, und wir pflanzen uns nur sehr wenige Male fort. Es geht im Kern in der Tat um die Bindung aneinander. Es werden unglaubliche Mengen an Bindungshormonen frei, wenn wir Sex haben. Selbst beim Kuscheln natürlich und bei jeder Berührung. Manchmal sogar, wenn wir an den anderen denken. Und diese Hormone sind es, um die es geht. Die führen dazu, dass Liebe hält. Das wissen wir aus den Forschungen ja auch ganz genau, weil die gleichen Hormone, die bei uns die Treue und die lange Liebe hervorrufen, tun es auch im Tierreich. Es ist immer das gleiche. Oxytocin ist es dann, das dazu führt, dass wir uns sehr verbunden fühlen mit dem anderen. Und was ich sehe in der Beratung ist, dass die Sexualität bei Paaren, die etwas länger zusammen sind, jetzt mit etwas länger meine ich nur ein paar Jahre, also so 5, 6, 7 Jahre, unglaublich zurückgeht, dass alles andere wichtiger ist. Jedes Rockkonzert, jeder Besuch von Freunden, alles ist wichtig, nur die Sexualität wird völlig nach hinten geschoben. Das ist so eine Absurdität, weil die Kultur sagt ja eigentlich immer, Sexualität sei das Allerwichtigste, aber dann auf einmal nicht mehr.
Darf ich mich kurz dazwischen schalten?
Gerne, gerne.
Ja? Also ich gebe Ihnen natürlich völlig recht, die Sexualität, und das ist ja meist auch der Beginn, ist ein Bindungszeichen. Obwohl viele Beziehungen, bei denen die Sexualität im Vordergrund stand, später abhanden kommen, weil die Sexualität abhanden kommt und dann wieder neue Partner dazukommen. Aber was ich eigentlich sagen will ist, das hat der Herr vorhin gesagt, Herr Wendt gesagt, irgendwann ist das eben so altersmäßig, dass bestimmte Formen der Sexualität nicht mehr gehen.
Und das war der Hörer vor den Nachrichten.
Der Hörer, genau. Das fand ich in der Tat, das ist sicherlich bei Männern auch natürlich dramatischer als bei Frauen, aber dass dann wirklich dieses Kuschelhormon freigesetzt wird, wenn man wirklich miteinander schmust, wenn man miteinander umgeht, und das ist auch etwas, was Eltern mit Kindern machen, dann wird es was Geschwisterliches, und wenn man das zu früh macht, das ist meine Erfahrung aus den Paarberatungen, dann ist man wunderbare Freunde, man ist wie Geschwister, man liebt sich, aber der Sex ist weg. Das heißt, das ist auch eine Gratwanderung zwischen familiärer Bindung, und Familie beinhaltet ja in der Regel nicht Sexualität, und einer Bindung, die nahe ist, ohne dass sie Familie wird. Sonst ist man beste Freunde, man kann alles zusammen, aber der Sex geht nicht mehr. Und das ist wirklich eine Gratwanderung heute. Ich habe noch nicht die Lösung dafür. Vielleicht haben Sie sie.
Herr Wendt, haben Sie die Lösung dafür?
Ja, die Lösung habe ich dafür. Man muss sich damit abfinden, was ja auch der Hörer vor den Nachrichten sagte. Das Testosteron ist nicht mehr da. Und soll ich mir deswegen, weil unsere Beziehung ja ohne dem auch gut ist, Testosteron spritzen lassen oder so? Das sehe ich gar nicht.
Sie haben es ja auch gesagt, der Kuschelfaktor ist ja das, dieses Körperliche auf dieser Ebene.
Auch, ne?
Genau. Vielen Dank, Herr Wendt, dass wir miteinander reden konnten.
Ja. Vielen Dank für die Idee zu dieser Sendung.
Danke Ihnen. Wir wissen, viele Lieben gehen zu Ende, viele Paare trennen sich, weil ein Partner untreu war, weil gelogen und betrogen wurde. Wir sind jetzt am Telefon verbunden mit Friedemann Karich, Journalist und Autor unter anderem bei Jetzt, dem jungen Magazin der Süddeutschen Zeitung, der sehr viel recherchiert, sehr viele Paare interviewt hat und beschreibt, wie auch etwas andere Modelle von der wahren Liebe aussehen können, in einem sehr viel beachteten und viel diskutierten Buch, Wie wir lieben, vom Ende der Monogamie. Guten Morgen, Herr Karich.
Guten Tag in die Runde, hallo.
Was war der Grund, dieses Buch zu schreiben?
Ganz ursprünglich eine Beziehung in meinem Freundeskreis, die ich über viele Jahre begleitend beobachten durfte von guten Freunden, die sich früh gefunden hatten. Sie war, glaube ich, 21, er war 27 und relativ schnell Kinder bekommen haben. Das ist ja heutzutage ein junges Alter. Und die haben festgestellt, so gut das mit uns funktioniert, wir sind eine kleine Familie, wir sind glücklich, wir haben auch Lust auf andere Menschen, rein sexuell. Wir wollen da eine andere Art von Beziehung probieren. Wir wollen diese Freiheit versuchen zu leben und eben nicht einander hintergehen, einander betrügen, sondern das Ganze sozusagen in die Beziehung holen. Also uns auch davon erzählen und die maximale Offenheit versuchen. Und das habe ich lange beobachten dürfen. Da stand da immer mit Rat und Tat zur Seite. Und aus dieser Geschichte ist eigentlich die Idee geboren, mehr solcher Menschen zu finden, die heute versuchen, das klassische monogame Modell aufzubrechen.
Und welche anderen Beziehungsmodelle haben Sie gefunden bei Ihren Interviewpartnern?
Nun, also ich habe in meinem Buch im Endeffekt 7 Liebesgeschichten aufgeschrieben, eben dieses erste Paar und mehrere Konstellationen. Es war auch mal eine junge Frau, die sozusagen 3 Beziehungen parallel hatte. Es war eine polyamore Beziehung, eine homosexuelle Beziehung zwischen 2 Frauen, die aber alle eine Sache gemeinsam hatten. Im Endeffekt, sie haben diese sexuelle Exklusivität, die wir heute sozusagen als ja, Definition einer Beziehung oft genug begreifen, die wir so ab Werk einfach für gegeben hinnehmen. Die haben sie eben freier gedacht. Sie haben gesagt, wir können einander lieben, vielleicht auch zu dritt, zu viert in größeren Konstellationen. Aber Sex ist nicht diese eine Grenze, die uns als Paar oder wie auch immer definiert. Und das war sehr, sehr schön zu beobachten. Ich saß mit den Leuten einfach am Küchentisch und habe gesagt, naja, wie habt ihr euch kennengelernt? Jetzt erzählt mal von Anfang an. Es war wunderschön zu beobachten und dann aufzuschreiben, dass da eine ganz tiefe Verbundenheit geherrscht hat, ganz gegen das Klischee, dass Leute, die offene Beziehungen oder Polyamorie oder wie auch immer leben, sich nicht festlegen wollen. Ganz im Gegenteil, die Leute haben sich sehr, sehr genau überlegt, wie sie zusammen leben und lieben wollen.
Das heißt, es geht nicht um Partnerwechsel, um offene Beziehungen im Sinne von heute hier, morgen da, sondern gerade wie es gelingen kann, eben lange mit demselben Menschen zusammen zu bleiben und ein bisschen Entspannung, sagen Sie, reinzubringen in dieser Überhöhung unseres Liebes- und Treueideals, um eben dieses Leid und die Tränen und die Scheidungskinder und all das zu vermeiden, richtig?
Ja, ganz genau. Also ich glaube, Frau Kalvers hat es ja eben auch angesprochen, ganze Generationen haben Erfahrungen von Treuebruch, also von der Verletzung der Loyalität in der Einbindung, in der ja eigentlich Loyalität über allem stehen soll, nämlich in der Liebesbeziehung. Und diese Menschen haben gesagt, das wollen wir auf gar keinen Fall. Wir akzeptieren, dass die menschliche Natur nun mal vorgesehen hat, dass man sich nicht nur auf einen Mensch sexuell konzentriert über 10, 20, 30 Jahre. Wir wollen das öffnen und wir wollen es zusammentun. Das ist ganz wichtig. Wir machen es eben nicht im Heimlichen. Und was ich da erlebt habe, waren ganz tolle auch Kommunikationsstrategien, um einander wertschätzend davon zu berichten, sich einzubinden und eben kein Bettenhopping, keine wahllose Vögelei.
Frau Wahakal, was Sie sehen, Sie das mit der Monogamie auch aus Ihrer eigenen Erfahrung?
Naja, ich denke wirklich, dass unser Lebensalter, wir haben eine sehr hohe Lebenserwartung, sicherlich die Monogamie begrenzt. Früher starben die Frauen im Kindbett, wie gesagt, oder die Männer im Krieg. Damit waren zwangsweise neue Beziehungen nötig. Ich halte es heute für eine echte Herausforderung, wenn man mit 20 heiratet und im Durchschnitt die Frau, glaube ich, mit 84 stirbt und der Mann irgendwie mit 79. Ne? Und es gibt ja viele Formen, also ein ziemlich berühmter Autor war Michael Lukas Möller, der als erstes dieses Thema aufgegriffen hat, dass man eben sich öffnet und dass man in der Tat eine Primärbeziehung hat, zum Beispiel mit Kindern, aber ansonsten eben eine offene Beziehung hat, in der auch jeder um den anderen weiß. Das kann gut gehen. Schwierig ist, wenn diese, ich sage jetzt mal, verdammte Verliebtheit dazwischen kommt. Ne? Also plötzlich blüht man, plötzlich denkt man nur noch an den einen oder an die eine und dann kann es die Beziehung gefährden, es sei denn, es ist eine sehr lange Beziehung, in der auch die Freundschaft, ich habe vorhin von mehreren Faktoren von Liebe geredet, in der die Freundschaft, das Familiäre eine große Rolle spielt, dann kann die Verliebtheit, nämlich diese, also ich sage jetzt mal Verknalltheit in einer Beziehung, in einer Außenbeziehung nicht gefährlich werden. Aber das ist ein Stück, wie man heute sagt, Beziehungsarbeit, dass man das hinkriegt.
Und das ist leider sehr, sehr selten. Also ich erlebe es jedenfalls so, wenn polyamore Modelle vorkommen in der Beratung, dann ist meistens das allergrößte Chaos da. Der Sex hat natürlich zu Bindung geführt, zu Bindungsgefühlen geführt. Das sollte er eigentlich nicht. Und dann entsteht ein Riesendurcheinander. Es ist in meinen Augen, also etwa 1-2% der Menschen können solche polyamore Liebesmodelle gut leben. Das ist auch völlig in Ordnung, das sollen die auch tun. Nur 95 mindestens wünschen sich das andere, nämlich eine monogame Beziehung. Und so sehe ich dann auch meinen Job, denen das zu ermöglichen, ihnen zu sagen, was das für Bedingungen hat, wenn man in einer monogamen Beziehung lebt und sie erhalten will über eine sehr lange Zeit.
Herr Karlich, hat sich Ihre Einstellung zu Ihren Beziehungen verändert, seit Sie das Buch geschrieben haben?
Ich bin neugieriger geworden auf diese verschiedenen Modelle. Wir hinterfragen ja alles Mögliche, auch in dieser Sendung haben viele Themen zur Sprache. Uns selbst, den Partner, die Kommunikation, das Kuscheln, alles wichtig. Nur das Modell, nach dem wir aufgestellt sind, also diese Voreinstellung, mit dem wir in die Liebe gehen.
Das sehr erhöhte Modell.
dieses Idealisierte. Und da würde ich gerne anknüpfen an, was Herr Thiel vorhin gesagt hat, das Stichwort Hollywood und Geschichtennarrative, die wir uns erzählen. Von ganz früh an erleben wir Liebe, schon in den ersten Disney-Filmen von mir aus, die wir sehen als Kinder. Später lernen wir über die Bibel, was da so los war. Bis hin zu Shakespeare und Verbotene Liebe. Das sind alles monogame Ideale, die uns da vorgelebt werden. Also wie Herr Thiel es vorhin so schön gesagt hat, ich muss quasi weise wählen und dann ist 1+1 gleich das große Glück. Und da würde ich ihm dann auch gerne widersprechen in dieser Absolutheit auch der Zahlen. Wenn wir davon ausgehen, dass unsere Kultur zu 99% monogam geprägt ist, dass alles, was wir einander über die Liebe erzählen, monogam geprägt ist, dann wundert es auch nicht, dass die Paare in die Praxis kommen und unbedingt eine monogame Beziehung wollen, ob das wirklich das Beste für sie wäre. Hm. Ich glaube, das finden ganz viele Menschen gerade erst raus.
Ich würde gern zu unserer Hörerin gehen, die wartet schon in der Leitung. Guten Morgen, Brigitte Löhrmann aus Chemnitz. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Unsere Sendung hat gerade so ein bisschen so eine Wendung in eine Richtung genommen. Sie haben ja vor ein paar Minuten schon angerufen. Sie sind 26, richtig? 6 Monate verheiratet. Das heißt, ganz am Anfang Ihrer Beziehung. Wenn Sie das hören, was wir gerade besprochen haben mit einer Öffnung der Liebesbeziehung und dem, ob die Liebe nicht zu überhöht ist, ist das etwas, was Ihnen entspricht? Oder haben Sie das Bild von der, ich sag mal, romantischen großen Liebe im Kopf?
Nee, gar nicht, weil das ist jetzt eher das, was der Art Beziehung entspricht, die mein Mann und ich führen. Wir leben relativ offen, also wir haben Regeln in diesem Bezug. Wir dürfen, aber der andere muss davon wissen, wenn wir jetzt zum Beispiel jemand anderen haben. Also und ja, wir leben relativ offen in dieser Beziehung und da sind auch Kinder schon dabei. Also, ist ein bisschen komplizierter.
Aber Ihre Vorstellung ist schon, oder Ihr Ideal ist, diese langjährige Liebe. Also, Sie wünschen sich das, Ihr Leben lang zusammen zu bleiben? Oder sagen Sie, es ist halt eine partielle, wir haben es gesagt, partielle Monogamie? Bei Ihnen ist es nochmal anders. Also, es ist jetzt ein Teilabschnitt Ihres Lebens. Oder was ist Ihre Vorstellung von der Liebe, von der wahren Liebe?
Freundschaft und sehr tiefe Verbundenheit. Also nicht dieses Verliebtheitsgefühl, diese rosarote Brille am Anfang, sondern einfach, dass es wirklich sehr viel tiefer geht. Dieses, was ich für mich als wahre Liebe definiere. Und mein Mann sieht das genauso, weil wir haben eine sehr tiefe Freundschaft auch schon gehabt, weil wir eigentlich ganz am Anfang, wir waren nicht auf der Suche nacheinander und dann hat es auf einmal doch gefunkt und tja, dann haben wir gesagt, wir versuchen es und aus dem wir versuchen es wurden jetzt mittlerweile 3,5 Jahre Beziehung, ein halbes Jahr Ehe und 2 Kinder.
Und es sind schon wieder die Nachrichten, die dreuen, aber mich würde so interessieren, wenn Sie sagen, Sie sind offen dafür, dass auch kurzzeitige Beziehungen neben Ihrer Beziehung möglich sind. Wie gehen Sie mit der Eifersucht um?
Die ist gar nicht vorhanden. Weil man einfach weiß, es ist nichts, was auf Gefühlsebene stattfindet, es ist was auf sexueller Ebene stattfindet. Also wir sagen uns auch, wenn wir jemanden sehen, der uns optisch gefällt, das sagen wir uns auch einander.
Also eine große Freiheit im Umgang miteinander.
Ja, auf jeden Fall.
Vielen Dank, Frau Löhrmann, dass wir telefonieren durften mit Ihnen. Vielen Dank auch an der Stelle an Herrn Karich. Und ich würde gerne noch zitieren 2 Mails, die wir bekommen haben. Ivo Krieg hat uns geschrieben, ein kleiner Vorschlag von mir, die Trauformel umdrehen, denn so hat sie eine tiefere Bedeutung in schlechten wie in guten Tagen. Erinnert in euch in schlechten Tagen an die guten und handelt so und redet so. Und Olaf Bartozzi hat geschrieben, eine Beziehung beginnt und endet an der Stelle, wo ich mich mit meinem Partner darüber austauschen kann, wie ich mich mit ihm fühle. Wenn diese Kommunikation ist die Essenz einer Beziehung. Wahre Liebe, wenn Paare ein Leben lang zusammenbleiben. Dieses Thema wird uns noch bis 11.30 Uhr hier in der Lebenszeit beschäftigen und uns interessieren ganz besonders Ihre persönlichen Erlebnisse, Ihre Erfahrungen, Ihre Beobachtungen dazu, meine Damen und Herren. Wählen Sie ganz einfach dazu und kostenfrei die Telefonnummer 00800 4464 4464. Ich wiederhole es nochmal, 00800 4464 4464, oder schicken Sie uns eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Erzählen Sie uns die Geschichte Ihrer lebenslangen Liebe oder ob Sie, wie es Catherine Hepburn sagte, sehen, die sagte, die ewige Liebe muss man unbedingt mehrmals erleben.
zum Vergleich.
Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Du bist meine Lieblingsfarbe, du bist der Boden, auf dem ich tanz. Du bist meine beste Karte auf meiner schwachen Hand. Du bist mein Aha-Erlebnis, denn bei dir macht alles Sinn. Selbst wenn ich mich verstell, siehst du, wer ich bin. Und brauch ich eine Schulter, steht deine bereit. Ich höre deinen Herzschlag und du hörst mein. Es ist so schön, dass es dich gibt. Ich fühle mich gut neben dir. Hab gesucht und gefunden und jetzt will ich dich nie mehr verlieren. Ich fühle mich gut neben dir, du fängst mein Chaos auf. Jonglierst damit, bringst mich zum Lachen. Es ist so schön, dass es dich gibt. Ich fühle mich gut neben dir.
Eine junge, ideale Liebe besingt hier Elif und was danach geschehen kann, hat Kurt Tucholsky einmal weniger romantisch beschrieben, nämlich die Ehe war zum größten Teile verbrühte Milch und Langeweile und darum wird beim Happy End im Film gewöhnlich abgeblendet, so Tucholsky. Wir wollen den Liebesfilm heute in dieser Lebenszeit mit Ihnen weiterdrehen. Was geschieht eigentlich nach dem Happy End, wenn die Liebe währt, wenn Paare lang zusammenbleiben? Oder sieht die Bilanz am Ende immer so aus, dass zu einer langen Liebe eben auch Langeweile und verbrühte Milch dazugehören. Dazu willkommen zum dritten und letzten Teil der Lebenszeit. Heute mit Daniela Wiesler am Mikrofon und dem Thema wahre Liebe, wenn Paare ein Leben lang zusammenbleiben. Und dazu können Sie uns noch ganz rasch mailen an lebenszeit@deutschlandfunk.de oder Sie wählen die kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464. Und das hat auch getan Christian Drücke aus Berlin. Guten Morgen, Herr Drücke.
Nee, Christine Brücke.
Aber Christine Brücke, nicht. Entschuldigen Sie, das habe ich jetzt falsch gelesen. Also Frau nicht. Drücke. Guten Morgen, ja, Frau Drücke. Genau.
Ja, ich wollte berichten, ich kenne meinen Mann seit 35 Jahren. Wir haben vor 22 Jahren geheiratet. Und als das erste Kind geboren wurde, haben wir auch gedacht, wir müssen irgendwas machen, damit unsere Beziehung aktiv bleibt und haben uns überlegt, dass wir freitagsabends immer zusammen Bier trinken gehen. Und das machen wir jetzt seit 21 Jahren und es ist wunderbar, weil wir uns dann unsere Woche erzählen und berichten, ja, also weil wir im Alltag mit inzwischen 4 Kindern und Hund, den wir auch morgens begrüßen, ja, uns manchmal nicht so viel austauschen können, wie wir das gerne unter der Woche machen würden. Und also das ist einfach eine ganz tolle Geschichte. Als die Kinder klein waren, haben wir den Kinderwagen einfach vor die Kneipe gestellt. Und heute sind die Kinder so groß, dass sie sich freuen, dass wir abends wechseln, freitagsabends.
Damit die auch mal sturmfreie Bude haben.
Genau, richtig. Und die fragen auch immer schon, ihr geht heute Abend euer Bier trinken, oder? Und ja. Ich glaube, dass das eine tolle Sache ist, einfach im Gespräch zu bleiben und das Interesse für den anderen zu bewahren.
Sie waren aber nicht im Kurs von Herrn Thiel, weil das ist jetzt eigentlich genau das, was er immer empfiehlt, richtig, Herr Thiel?
Naja, also ich bin begeistert von dieser Idee, vor allen Dingen mit dem Bier, weil immer wenn die Kollegen mich fragen, sag mal, machst du auch Zwiegespräche nach Michael Lukas Möller, sage ich, nein, das mache ich nicht, meine Frau und ich können das nicht. Und dann sind die immer ganz irritiert, ich sage, nein, man muss im Gespräch sein, das ist das Entscheidende, man braucht dafür keine bestimmte Form, gehen Sie in die Kneipe, völlig in Ordnung, trinken Sie einen Kaffee, gehen Sie spazieren, ist übrigens auch ein guter Rat, die meisten Männer können sich, wenn sie die Frau nicht anschauen, sondern neben ihr laufen, besser unterhalten. Hauptsache, und das war ja sehr schön gesagt, die bleiben im Gespräch und wissen, was der andere erlebt hat und wie es ihm geht.
Toll. Frau Kalvers?
Ich finde das eine wunderbare Idee, wie Sie das genannt haben. Und Michael Lukas Möller war ja einer der Ersten, der es aufgegriffen hat.
Sie aber, müssen das jetzt mal ganz kurz erläutern, ja, wer Michael Lukas Möller war und was er gesagt hat.
Es war ein ziemlich bekannter Psychoanalytiker, der selbst, wie ich weiß, verschiedene Arten der Ehe geführt hat und in der Tat eben auch eingeführt hat, eine andere Form von Beziehung, nämlich durchaus die Beziehung, die man zum Beispiel zu der Ehefrau, mit der man Kinder hat, gehabt haben kann, also dass eine Freundschaft daraus entstehen kann, die eine starke Bindung hat, aber eben auch eine Beziehungen außerhalb einer Beziehung, amoröse Beziehungen, wobei ich weiß, letztlich ist er auch an seinem Konzept gescheitert.
Aber darum geht es ja jetzt gerade nicht, sondern wir wollten darüber reden, was die, was das für eine Bedeutung hat, wenn man sich als Paar tatsächlich verabredet zu Zeit für sich.
Ich finde das eine wunderbare Idee, denn es ist ja ein Stück Fremdheit, was entsteht. Und Anziehung hat häufig etwas mit Fremdheit zu tun. Das heißt, man ist in einem anderen Raum, die Kinder sind irgendwo anders, man sitzt einander gegenüber, auch das ist eine ganz andere Form der Wahrnehmung und kommuniziert ein Stück weit auf einer anderen Ebene, die auch Fremdheit beinhaltet, den anderen nochmal anders sehen zu können. Und Fremdheit und den anderen nochmal anders mit neuen Augen sehen zu können, kann wiederum der Anfang einer schönen Verliebtheit sein.
Frau Drücke, war das bei Ihnen am Anfang so, dass es sich ein bisschen komisch anfühlte, sich mit seinem eigenen Mann zu verabreden?
Nee, eigentlich gar nicht. Also das war eher so dieses Entfliehen aus diesem Alltagswahnsinn und das alles mal hinter sich zu lassen. Und ich glaube, es ist so wichtig, den anderen wirklich als Partner und als denjenigen, den man liebt, wahrzunehmen, weil häufig geht ja in diesem ganzen Alltagstrubel so viel unter. Und es war eigentlich immer unsere Oase und oder ist es nach wie vor. Und wir sind eigentlich immer ganz traurig, wenn irgendwie was dazwischen kommt und wir sagen, wir können es gar nicht machen. Also insofern ist das immer nie bizarr gewesen, sondern eigentlich immer was, worauf wir uns gefreut haben und wo jeder dann auch mal überlegt hat, ich bin da gestern da und da vorbeigefahren, da ist eine neue Kneipe, lass uns doch da einfach mal reingehen.
Sehr schön. Also ein Tipp oder ein Ratschlag für eine lange, für das Frischhalten einer langen Beziehung, den bestimmt einige jetzt befolgen werden. Auch danke Ihnen sehr, Frau Drücke, dass Sie angerufen haben.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank.
Danke Ihnen. Ich würde gerne Josephine Kähler zitieren. Sie hat uns eine Mail geschrieben und schreibt, ich bin Ärztin und habe bis vor kurzem auf einer geriatrischen Station gearbeitet. Während dieser Zeit habe ich viele alte Paare beobachtet, die sich bis zum Lebensende geliebt und am Ende auch gepflegt haben. Der eine im Rollstuhl, der andere dement und trotzdem sind die beiden noch füreinander alles. So viel Fürsorge und Aufopferung füreinander, das ist für mich die Liebe im Alter. Es hat mir gezeigt, dass man in guten wie auch später in Krankheitszeiten zueinander steht. Ich selbst lebe in einer 12-jährigen Beziehung und bin immer noch sehr dankbar, dass ich das Glück der Liebe erleben darf. Wir sind jetzt verbunden mit Markus Eberschneider aus Neurubin. Guten Morgen, Herr Eberschneider.
Guten Morgen.
Weshalb haben Sie den Impuls gehabt, uns anzurufen?
Ich bin gerade aus der Kaserne rausgefahren, habe Deutschlandfunk eingeschaltet und habe im Grunde genommen gehört, um welches Thema es geht, konnte es leider nicht durchgehend wegverfolgen, aber habe den Grundtenor mitbekommen und das erinnert mich stark an dem, was ich selber halt erlebt habe. Ich bin mit 32 nach einer 12-jährigen Beziehung Vater geworden. Alles war super, alles war ganz, ganz toll. Und 3 Monate später, nach der Geburt unseres Sohnes, ist meine Partnerin an Krebs erkrankt und habe sie dann durchgehend weg während der gesamten Chemotherapie und während der gesamten Behandlung betreut und war die ganze Zeit auch an ihrer Seite. Und leider Gottes ist sie dann an dem Krebs verstorben. Mhm. Und das halt mit 32 Jahren.
Das war bestimmt extrem schwierig.
Definitiv. Und was man immer so im Fernsehen sieht, diese schönen Gedanken und die letzten Momente am Sterbebett, wie das im Film immer so dargestellt wird, dass man an schöne Sachen denkt, ist es nicht. Denn wir haben halt uns angeschaut und festgestellt, obwohl wir so jung sind, wir haben so viel Zeit damit verschwendet, immer pflichtbewusst zu sein, immer vernünftig zu sein, immer den Verpflichtungen nachzukommen. Wir haben uns kaum darum bemüht, zu sagen, komm, lass uns unsere Beziehung pflegen, lass uns Sachen unternehmen, lass uns miteinander sprechen, lass uns verreisen, lass uns kleine Sachen machen. Das war ein herber Schlag, das halt in so jungen Jahren festzustellen. Inzwischen lebe ich in einer neuen Partnerschaft und lebe diese komplett anders. Und ich muss leider Gottes tatsächlich feststellen für mich, ich bin so glücklich, wie ich tatsächlich noch nie in meinem Leben glücklich gewesen bin, weil ich halt jeden Moment voll auskoste und auch mal unvernünftig dann auch mal Sachen mache, wo man sagt, das können wir jetzt nicht machen oder das können wir uns jetzt nicht leisten oder das ist doch jetzt nicht notwendig. Man muss sich miteinander beschäftigen. Das ist das aller Wichtigste. Und dass man sich miteinander beschäftigt, dass man sich miteinander unterhält, dass man Sachen unternimmt, damit man über irgendwas sprechen kann.
Das heißt, Ihre Frau hat Ihnen eigentlich das Geschenk gegeben, das Leben anders zu sehen und das mehr zu wertzuschätzen, richtig?
Definitiv. Das trage ich auch immer bei mir. Und also wenn ich jetzt ein Messias wäre, würde ich nicht bei der Bundeswehr arbeiten, sondern könnte kluge Ratschläge geben. Aber das ist tatsächlich das, was ich halt auch Freunden mitgebe, wenn sie halt über Sorgen und Nöte in Beziehungen sprechen, dass ich halt immer wieder auch darauf aufmerksam mache, wie wichtig es ist, dass man sich miteinander beschäftigt und ja, Themen findet, die man zusammen auch machen kann. Man muss nicht alles zusammen machen, man sollte sich auch seine Freiräume lassen. Das hält es dann auch alles nochmal immer sehr interessant, aber entscheidend ist, sich miteinander zu beschäftigen.
Aber das heißt, Sie haben im Grunde genau das erlebt, erzwungenermaßen, aber dass es im Leben auch mehrere wahre Lieben geben kann, richtig?
Definitiv. Also ich halte das auch alles, weil so wie es jetzt gekommen ist, ist es tatsächlich wie ein Geschenk. Ne? Also ich bin auch durch eine schwere Zeit gegangen, musste mich auch leider Gottes in der heutigen Zeit auch rechtfertigen, warum man dann auch irgendwann wieder eine neue Partnerschaft hat. Aber das sind nur kleine Störfeuer gewesen. Letztendlich unterm Strich bin ich so dankbar dafür und denke auch, dass es ein Geschenk von ihr ist, dass halt mein Leben dahingehend nochmal ja, eine zweite Chance. Ich lebe mein Leben dahingehend auch gerade mit meinem Sohn zusammen komplett anders. Ich genieße auch unwahrscheinlich viel Zeit mit meinem Kind. Also er lebt auch bei mir. Auch als alleinerziehender Papa kann man das ganz, ganz toll hinbekommen. Auch nach so einem Schicksalsschlag. Denn gemeinsame Zeit ist das Allerwichtigste, die man miteinander verbringen kann.
Vielen, vielen Dank, Herr Eberschneider, dass Sie uns davon erzählt haben. Ich würde das gerne an Herrn Thien und Frau Kalvers geben. Dieses den anderen sehen und wirklich den anderen für den anderen da zu sein, aber auch das Leben gemeinsam zu führen und nicht nur nebeneinander. Wie wichtig ist das?
Ja, wollen Sie zuerst oder ich?
Mich sehen Sie gerade ganz still, weil genau. Die Geschichte mich so berührt hat ja. Und so fast zu Tränen gerührt hat, muss ich gestehen, denn das ist ja die Angst, die man hat. Ich bin jetzt 20 Jahre mit meiner Frau zusammen und die Vorstellung, oh Gott, da passiert was. Das ist etwas, was einen zutiefst bewegt und deshalb war ich gerade ein bisschen zurückhaltender hier.
Ja, ich war zurückhaltend, weil ich dachte, was für ein Preis. Hm? Musste andere erst sterben, damit man das begreift.
Also da wäre ich jetzt optimistischer, aber würde sagen, Gott sei Dank.
Ja, ist eine Frage, die ich mir gestellt habe. So, ich meine nicht, dass es so ist, ne? Was für einen Preis. Ich denke eher, was dieser Herr gerade gesagt hat, ist natürlich auch, dass genau dieser Moment der Selbstbesinnung oder der gemeinsamen Selbstbesinnung, der vielleicht auch ist, der andere ist weg und kommt nicht rechtzeitig zurück und man merkt plötzlich, was man für eine Angst bekommt. Also dass diese Momente, wo die Wertschätzung und die Liebe groß wird, vielleicht immer etwas damit zusammen hat, wenn man sich auch mal kurzfristig voneinander entfernt. Wenn man immer nur ganz nah zusammen ist, dann ist es so selbstverständlich und es kann dann sehr liebevoll sein, aber das Problem ist immer, ich sag's nochmal, dass eventuell die Sexualität abhanden kommt. Es ist in meinen Augen, aus meiner Erfahrung, ist es wichtig, eine grundsätzliche Gemeinsamkeit zu haben und das Wissen um die gemeinsame Liebe, aber dass man das Leben auch manchmal etwas getrennt lebt. Meist ist es ja schon durch die Arbeit gewährleistet. Bei meinem Mann und mir war es anders, weil wir beide im August gemeinsam gearbeitet haben, um nochmal aus der Entfernung den anderen sehen zu können und eigentlich zu begreifen, ich liebe ihn.
Ich würde gerne noch zitieren, einen Anrufer, Herr Brünn, hat angerufen aus Bad Besenzen. Er schreibt, er ist 65 Jahre verheiratet und sagt, wenn man sich früh kennenlernt, die Frau war 16, er war 18, ist man noch formbar. Sie seien zusammen durch dick und dünn gegangen und er sagt, wenn ich nochmal heiraten würde, dann würde ich wieder meine Frau heiraten. Auch eine schöne Liebesbeweis. Dann noch Frau Raffaele Schacher hat uns geschrieben aus der Schweiz. Sie sagt, Liebe ist und bleibt ein metaphysischer und gleichzeitig ein total subjektiver Begriff. Jeder Mensch versteht etwas anderes darunter. Evolutionsbiologisch und aber auch schon historisch ist dieser Begriff noch sehr jung. Noch im Mittelalter war Liebe ein reines Abstraktum. Es ging um ökonomische Sicherheit und das Weiterbestehen der Art. Genussvoller Sex war ein Privileg des Adels. Seit wann, Frau Kalvers und Herr Thiel, haben wir eigentlich, oder erstmal Frau Kalvers und Herr Thiel in Berlin gleich dazu, haben wir eigentlich diese Vorstellung von der idealen, der wahren Liebe, wie wir sie jetzt in unserer Gesellschaft haben.
Man sagt ja, sie ist in der Romantik entstanden. Sicherlich gab es aber immer schon eine Form von Liebe, die asexuell ist. Und die erste Liebe war im Grunde genommen, die uns bekannt ist, ist die Liebe geht zu Gott. Das heißt, ne, und das heißt also eigentlich eine asexuelle Liebe, aber eine, die alles vergibt, die alles verzeiht. Gott ist immer für uns da. Und wenn das natürlich im Grunde genommen noch gebunden wird mit der Forderung, man muss sich ein Leben lang bei unserer Lebenserwartung treu sein, in Gedanken wie in Taten, dann ist das wahrscheinlich eine Überforderung von uns Menschen.
Liebe war sicherlich früher anders. Sie war vor allen Dingen immer eine Wirtschaftsgemeinschaft, wenn wir historisch zurückdenken. Und da können wir dann gerne auch ein paar hunderttausend Jahre zurückgehen. Es gab sie schon immer. Und das hat einfach damit zu tun, dass der menschliche Säugling so fürchterlich hilflos ist und so unglaublich lange braucht, bis er denn mal groß ist. Das hat kein anderes Lebewesen auf diesem Planeten. Eine Kindheit, die so lang dauert, eine Jugend, die so lang dauert. Das braucht eben ein paar Eltern, die sich kümmern. Deshalb gibt es auch diese Form von Bindung bei Menschen und auch diese Form von Liebe. Ich habe da wenig Zweifel, dass es das auch vor 100.000 Jahren schon gegeben hat, auch wenn es etwas anders gelebt wurde. Die Sexualität, muss man sagen, ist beim Menschen dermaßen kommunikativ. Das betonen die modernen Sexualtherapeuten ganz außerordentlich und das finde ich auch sehr schön. Und nennen das sogar sexuelle Körperkommunikation. Das ist ein sehr langes Wort, aber es hat was, weil wir müssen davon ausgehen, dass dies Geben und Nehmen in der Sexualität deutlich älter ist als die menschliche Sprache und es deshalb auch viel tiefer berührt und es deshalb auch so schrecklich schwer sein kann, wenn wir versuchen, mit sehr wenig Sex zurechtzukommen. Das gelingt vielen Männern nicht, das gelingt vielen Frauen nicht und manchmal gelingt es beiden nicht.
Viktoria Renner hat uns angerufen aus Köln. Guten Morgen, Frau Renner.
Morgen.
Wie steht es um Ihre Liebe?
Gut, und zwar mit den Mitteln, die ich in der Mail geschrieben habe.
Erzählen Sie es uns nochmal, weil ich konnte Sie nicht lesen in der Sendung. Ja, wir haben Sie angerufen, weil offenbar sich das so gut anhörte, was Sie geschrieben haben.
Genau, also ich finde, dass es ganz wichtig ist, wie man miteinander spricht. Wenn ich manchmal Paaren zuhören kann, dann höre ich oft Vorwürfe, so nach dem Motto, du hast, du bist. Ich finde es besser, man fragt, wie meinst du das, warum hast du das so oder so getan. Die Kommunikation, wie gesagt, finde ich ganz, ganz wichtig. Was ich auch wichtig finde, ist, dass man sich mal ein Kompliment macht und sagt, oh, du siehst aber heute besonders gut aus oder du riechst besonders gut, hast einen tollen Job gemacht. Und ja, das sind so die Mittel, mit denen wir sehr gut zurechtkommen als Paar.
Das heißt, Sie nehmen das Ganze auch ein bisschen mit Humor?
Ja, das habe ich auch, genau. Ich finde auch, dass man, dass das gemeinsame Lachen ganz, ganz wichtig ist. Dass man also, was den Humor betrifft, in etwa auf einer Wellenlänge sendet.
Wie funktioniert das? Ich meine, das ist, hört sich wunderbar an, viel Lachen und viele Komplimente. Aber wie funktioniert das? Was ist in der Beziehung mit Ihrem Mann, dass Sie sagen, ja, ich liebe ihn jetzt immer noch so wie vor 36 Jahren. Wie lange sind Sie verheiratet?
Ja, genau, 36 Jahre.
Kann man das künstlich sozusagen aufrechthalten, indem man auf das Positive schaut? Oder ist es so, dass dieses Gefühl einfach immer auch noch da ist und sich durch diese Rituale auch verstärkt?
Durch diese Rituale verstärkt sich das und natürlich verändert sich eine Liebe. Ja? Wenn man jung zusammenkommt, dann ist das Leben leicht und man trägt noch keine Verantwortung. Und dann mit den Jahren, wenn man dann eine Familie gründet oder gründen möchte, wächst natürlich die Verantwortung und damit verändert sich auch das Verhältnis zueinander. Aber ich empfinde das nicht als künstlich, wenn ich meinem Mann sage, ach, heute siehst du besonders gut aus oder danke für die tolle Reise, die wir zusammen gemacht haben. Das ist für mich nicht künstlich. Das ist eine gewisse Form von Aufmerksamkeit, die man sich gegenseitig zukommen lassen sollte. Dass man sich nicht aus den Augen verliert.
Und dies
Teil hat am Leben des anderen. Das kam aber, glaube ich, auch schon zur Sprache.
Mhm. Wann wussten Sie, dass Ihr Mann die Liebe Ihres Lebens ist? Hat sich das entwickelt oder war Ihnen das irgendwann einfach klar?
Das hat mir tatsächlich mein Gefühl gesagt. Das kann ich jetzt gar nicht so rational in Worte fassen. Das ist ein Gefühl, das einem sagt, mit dem möchte ich gerne mein Leben verbringen und mit ihm möchte ich auch gerne meine Kinder haben oder unsere Kinder haben. Das kann ich jetzt nicht aufdröseln, rational. Das ist tatsächlich ein Gefühl.
Herr Thiel.
Diese Sorte Mensch, ja, liebe Hörerin, diese Sorte Mensch kommt nie zu mir in die Praxis. Sie haben das so wunderbar gesagt. Es kommt darauf an, dass wir uns positiv zum anderen verhalten, dass wir ihm sagen, was wir an ihm schätzen, dass wir nicht einfach alles selbstverständlich nehmen und nur noch kritisieren. Ja. Und wenn wir denn mal einen Wunsch haben, dann äußern wir einen Wunsch und nicht einen Vorwurf. Diese Frau, also Sie haben das super ausgedrückt. Ich kann dem nur noch beistimmen. Das ist das, was ich im Grunde in der Beratung mache, dass ich Ihnen sage, sagen Sie mal, wann haben Sie sich das letzte Mal ein nettes Wort gesagt? Oder irgendwie deutlich gemacht, wie toll Sie den anderen finden oder wie dankbar Sie sind, dass er dies und das und jenes gemacht hat. Richtig. Das ist der Kern der Liebe und der Positivität, sage ich dann nochmal. Das ist daraus besteht Liebe, nicht daraus, dass wir romantische Liebesfilme schauen.
Nee, genau. Ich meine, zur Liebe gehört eben nicht nur, dass man sich positive Dinge sagt. Eine Liebe gerät auch mal in eine Krise und da eben wieder gemeinsam rauszukommen und gemeinsam sein Leben weiterzuführen.
Und auch da hilft Positivität, nämlich wenn wir dann nicht etwa kritisch reagieren, sondern sagen, Neugier. Wieso ist der andere anderer Meinung? Warum ist das so? Wie sieht er das? Damit der andere möchte verstanden werden und wir ja auch. Und wenn das gelingt, dann kann man auch durch eine Krise gut durchkommen.
So ist es, genau.
Vielen Dank, Frau
Ich muss aber auch dazu sagen, Entschuldigung,
bitte gern.
Ein letzter Satz, dass ich mich sehr viel mit Kommunikation befasst habe, jetzt nicht mit Blick auf Beziehung oder meine Ehe, sondern das hing damals noch mit der Schulzeit unserer Kinder zusammen. Da habe ich an so einem Workshop teilgenommen, Kommunikation. Und daraus habe ich sehr, sehr viel gelernt. Und da bin ich im Prinzip immer ein bisschen dran geblieben.
Also man muss miteinander reden, man muss sich austauschen. Ja,
und die Form, die Form ist eben ganz wichtig. Die Form.
Die innere Haltung. Diese positive Haltung zum anderen und nicht dieses kritische und du hast wieder und so weiter. Die innere Haltung, eine positive Neugier und eben immer wieder Dankbarkeit, Dankbarkeit und Freude.
Ja, genau.
Wie sehr wir uns über den anderen freuen.
Wie Sie es beschrieben haben, Frau Renner. Vielen Dank, dass Sie angerufen haben.
Sehr gerne.
Ich würde gerne noch Hörer zitieren. Eine Hörerin, die anonym bleiben möchte, schreibt, ich hatte viele Beziehungen, die alle völlig schief liefen, bevor ich meinen Mann kennenlernte. Der Unterschied ist, dass mein Mann nicht versucht, mich zu ändern, sondern so liebt, wie ich bin. Wir lassen uns viele Freiräume und fahren manchmal sogar getrennt in den Urlaub. Dann hat uns noch ein Hörer anonym geschrieben. Die wahre Liebe beruht oft auf Illusionen und oder auf neurotischen Verknotungen. Wenn es aber gelingt, alle Fragen der Sexualität, der Romantik, der gegenseitigen Bedürfnisse und der Existenzsicherung nach und nach wahrhaftig und in großer Freiheit zu beantworten, verflüchtigen sich die Illusionen und lösen sich die Verknotungen. Eine tiefe, wahre Verbundenheit und Liebe als Brücke zur Ewigkeit kann entstehen. Und unsere Sendung beschließen wir mit einem Zitat aus einer Mail von Julia und Alejandro Ojos. Mein Mann und ich sind aus zwei verschiedenen Kulturen. Das bringt bei uns das Chili in die Beziehung. Wir reden viel und anerkennen alles, was der andere macht, auch wenn es alltägliche Dinge sind. Wir sind auch beste Freunde und passen gut auf, wer an unserem Leben teilhaben darf. Wir sind fast am Ende der Sendung. Eine letzte Frage noch an Sie beiden, Herr Thiel, Frau Kalvers. Wenn Sie eines auswählen müssten, was ist der wichtigste Punkt in einer lebenslangen Liebe?
Eine tiefe, innige Freundschaft.
Herr Thiel, was würden Sie sagen?
Ich muss jetzt was anderes sagen.
Sie Freundschaft können gerne
ist natürlich
was anderes
komplett
sagen.
Wichtig. Das sehe ich ganz genauso. Ich bleibe deshalb bei dem Punkt Positivität. Wir müssen die Kultur des Kritisierens hinter uns lassen. Wenn uns etwas stört, dem anderen ewig und immer zu sagen, dass er falsch ist, wir müssen positiv uns einander zuwenden und wir müssen ganz viel Mühe darauf verwenden, immer und immer wieder deutlich zu machen, wie wichtig der andere für uns ist und was er für unser Leben bedeutet.
Wahre Liebe, wenn Paare ein Leben lang zusammenbleiben, das stand heute im Mittelpunkt unserer Sendung. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen beiden Studiogästen, bei der Psychoanalytikerin und TV-Moderatorin Angelika Kalvers und bei Christian Thiel, Paarberater und Autor unter anderem des Buchs Was glückliche Paare richtig machen. Herzlichen Dank Ihnen beiden fürs Kommen und wir danken ganz besonders natürlich auch Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihre vielen Anrufe und Mails. Die Sendung zum Nachhören finden Sie wie immer auf unserer Seite deutschlandfunk.de. In der kommenden Woche wird sich an dieser Stelle mein Kollege Andreas Stopp mit der Frage beschäftigen, was gilt bei uns als politisch korrekt, frei nach dem Motto, das wird man wohl noch sagen dürfen. Hier geht es jetzt weiter mit der Sendung Umwelt und Verbraucher. Und für heute verabschiedet sich von Ihnen Daniela Wiesler mit den Worten von Fjodor Dostojewski, der für sich wusste, das Glück liegt nicht nur in den Ekstasen der Liebe, sondern auch in einer sehr tiefen geistigen Harmonie. Einen schönen, liebevollen Tag wünsche ich Ihnen.